Herzlich willkommen zum TechPod, dem Technologie-Podcast der Advanced Unibyte. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Das ist der AU TechPod.
Hallo zusammen. In der heutigen Episode mit unseren Cloud-Experten Pirmin und Alex dreht sich alles um Fragen und Möglichkeiten der Cloud-Migration. Anhand der 7R-Methode Rehost, Rearchitect, Rebuild, Replace, Rebuy, Retain und Retire zeigen sie die verschiedenen Wege einer Migration auf. Lasst uns zuhören, wie sich individuelle Anforderungen an SLA, Hochverfügbarkeit und Flexibilität technisch und finanziell erfolgreich in der Cloud umsetzen lassen.
Herzlich willkommen zu unserem TechPod. Mein Name ist Pirmin Munz. Ich bin bei der Advanced Unibyte Solution Manager Cloud und damit kaufmännisch für unser Lösungsportfolio im Bereich Cloud-Plattformen zuständig. Betreue damit unsere AU Cloud und Themen wie Azure und AWS. Und ich sitze hier heute zusammen mit dem Alex. Hallo Alex.
Hallo Pirmin. Ja, mein Name ist Alex Ludwig. Ich bin Produktspezialist für das Thema Microsoft Azure bei der Advanced Unibyte. Ich kümmere mich quasi um alle technischen Belange rund um den Hyperscaler von Microsoft und wie ihr den bei uns entsprechend als Produkt platzieren und wie wir Kunden Lösungen in dieser Sparte anbieten.
Genau, wir sitzen heute hier zusammen, um über das Thema Cloud-Migration zu sprechen. Viele Kunden möchten natürlich die Cloud, insbesondere auch die Microsoft Cloud, für sich nutzen, weil einfach viele Vorteile es mit sich bringt, so eine Cloud-Plattform im eigenen Unternehmen auch anzuwenden. Und ja, da kommt einem natürlich sofort die Option in den Kopf, einfach mal mit Lift und Shift Applikationen aus der On-Premise-Welt in die Microsoft Cloud zu heben. Da es sich hier natürlich um einen recht einfachen Weg handelt, wie ich einfach ja eine Applikation, ein Produkt in die Cloud bekomme. Deswegen die Frage unseres TechPods heute auch, Cloud-Migration mit Lift und Shift, die Lösung für alles? Alex, kannst du vielleicht da die Frage versuchen zu beantworten oder erstmal zu starten, was ist denn genau Lift und Shift?
Genau, also Lift und Shift bedeutet erstmal, dass wir die Ressourcen, die wir on-premise haben, also im besten Fall VMs, genauso einfach nehmen und in die Microsoft Cloud heben. Also nichts anderes machen, wie die Unterlage, den Hyperscaler zu wechseln, beziehungsweise eben die Virtualisierungsplattform. Kann man sich so vorstellen, es funktioniert genau gleich, wie wenn ich on-premise einen Switch mache von VMware auf Hyper-V oder andersrum. Genauso funktioniert Lift and Shift in die Cloud, nur dass die Daten nachher nicht mehr in meinem Unternehmen liegen, auf einem Storage, sondern eben beim Hyperscaler. Die VM an sich bleibt quasi die gleiche. Zu der Frage, wie wir das Ganze nutzen können, müssen wir uns natürlich immer anschauen, wo macht es Sinn, diesen Stack vom Hyperscaler mit Infrastructure as a Service zu nutzen. Prinzipiell kann ich natürlich jede VM dorthin bringen. Unter Umständen lohnt es sich aber einfach kaufmännisch nicht. Das heißt, da muss man sich schon ein bisschen überlegen, was bringe ich da hin? Auf der einen Seite kann man beispielsweise sagen, es gibt das Thema Legacy Workloads, also Workloads, die beispielsweise mit älteren Windows-Server-Betriebssystemen laufen und damit quasi on-premise keine Unterstützung mehr haben, also keine Software-Updates mehr bekommen. Dann ist es so, Microsoft bietet quasi 3 Jahre länger die Software-Updates in Microsoft Azure an, ohne dass ich zusätzlich Geld ausgeben muss für Extended Security-Updates oder sowas. Natürlich kann ich auch große monolithische Applikationen, die ich bei mir kaum gehandelt bekomme, vielleicht auch mit den Anforderungen kaum gehandelt bekomme, in der Cloud betreiben. Der Hyperscaler bietet ja entsprechend große Anzahl an unterschiedlichen VMs, die auch sehr leistungsfähig sein können, die mir on-premise unter Umständen so gar nicht zur Verfügung stehen. Plus, wenn ich von Abandonware rede, also Software, die es wo es den Hersteller nicht mehr gibt oder die vom Hersteller einfach nicht mehr unterstützt wird, dann kann ich auch diese Applikation in einer abgesicherten Umgebung bei einem Hyperscaler betreiben und so quasi verhindern, dass ich mir in meiner Infrastruktur ein Security-Loch baue. Das wäre mal so die eine Variante. Das andere, ich kann auch generell SLA-kritische Workloads damit angehen. Ja, wenn ich beispielsweise merke, okay, ich kann meine SLAs, die ich in meinem RZ habe, kann ich die nicht erfüllen, die ich für diese Anwendung brauche, oder ich habe Regulatorien für auch vielleicht eine niedrige globale Latenz oder irgendwelche Georedundanzen, dann kann es durchaus sein, dass es für den ein oder anderen Workload sinnvoll ist, dort mit Lift and Shift das Ganze in die Cloud zu heben und dort weiter zu betreiben. Und das Dritte, quasi den Anfang zu setzen, wenn ich jetzt merke, okay, vielleicht muss ich aus meinem Rechenzentrum raus, wo ich im Moment drin bin, ja, und habe aber jetzt kein neues sofort da, dann kann ich natürlich auch generell ein Rechenzentrum damit erstmal ablösen. Ich habe eine schnelle Migration weg von On-Premise, muss nicht groß was anpassen, habe dadurch keinen großen Aufwand für die Implementierung und habe auch direkt natürlich eine Änderung vom Kostenmodell. Also ich muss nicht mehr erstmal Hardware ausgeben, um was zu bekommen, sondern kann es einfach nur nutzen und kann mir im zweiten Schritt dann Gedanken machen, wie ich weiter die Lösungen betreibe, ob ich sie weiterhin so lasse oder ob ich da noch was optimiere. Denn Pirmin, sind wir mal ehrlich, Lift and Shift, die Lösung für alles ist das doch auch nicht.
Ja, ist ja gut, wenn du dann unsere Frage so quasi schon ja, beantwortet hast. Also wir haben Ihnen heute natürlich mehr mitgebracht als das Thema Lift and Shift. Wenn man vorhat, in die Cloud zu migrieren, dann kann man sich natürlich seine Applikationen anschauen und verschiedene Strategien verfolgen, wie man diese auch in die Cloud migriert. Lift und Shift, eben ja eine recht einfache Version, wie Alex, wie du sie jetzt auch vorgestellt hast, ist eben nur eine Möglichkeit davon. Hier gibt es das sogenannte 7R-Modell, das wir hier gerne anwenden, um uns einfach verschiedene Möglichkeiten anzugucken, wie wir so eine Applikation in die Cloud bekommen können. Da gibt es diverse Wege, alle haben so ihre Vor- und Nachteile und jedes R steht letztendlich für einen Weg. Die 7 Rs, die wir für uns nutzen, das wären Rehost, Rearchitect, Rebuild, Replace, Rebuy, Retain und Retire. Und anhand von dem Beispiel unseres ERP-Systems, das wir aktuell eben on-premise betreiben, das ja ganz normal aus einem Webserver, einem Datenbankserver und einem App-Server besteht, möchten wir Ihnen jetzt einmal zeigen, welche verschiedenen Varianten es denn gibt, die wir oder wie wir das 7R-Modell auf diese Applikation anwenden können, wie wir das in die Cloud bekommen können. Das erste R ist eben Rehost. Alex, das geht ja so in Richtung Lift und Shift, oder?
Genau. Rehost ist die klassische Variante, wie man eben auch Lift und Shift nimmt. Ich nehme das ERP-System mit seinen 3 Servern und migriere es in die Cloud, beispielsweise mit Azure Migrate in die Azure Cloud. Das bedeutet, wie beim vorherigen schon beschrieben, ich habe einen sehr geringen Anpassungsaufwand, weil VM bleibt VM. Die Umsetzbarkeit ist sehr schnell. Ich habe schnell ein Ergebnis, weil einfach nur eine VM rüberschieben, bis auf die Anbindung quasi, habe ich da keinerlei große Änderungen. Also es ist ja einfach nur, ich muss ein Netz in Azure bereitstellen und dann begrenzt mich nur meine Datenübertragung in die Azure Cloud, wie schnell ich meine VM darüber bekomme. Und das sind bekannte Infrastrukturkomponenten. Wir reden weiterhin rein nur von VMs. Ob die jetzt in Azure laufen oder on-premise, das Handling ist das Gleiche. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, es ist nicht die Lösung für alles, weil es einfach auch weiterhin hohe Betriebskosten aufhält. Ich gebe zwar die Verantwortung unterhalb für das Blech quasi an den Hyperscaler ab, aber ab Betriebssystem bin ich für alles verantwortlich. Das heißt, ich muss mir natürlich auch weiterhin im Betrieb die ganzen Lizenzen für Betriebssystem und alles darüber kaufen. Und ich habe auch die Aufwände dazu fürs Patching, für Tests bei einem Backup, bei einem Restore und so weiter. Das heißt, ich habe alle Aufwände, die ich für eine VM on-premise habe, abgesehen vom Blech, weiterhin. Und das geht erst, wenn wir einen Schritt weiter gehen, können wir da Einsparungen erzielen, Pirmin.
Genau, also ein Schritt, der letztendlich das zweite R in unserem Modell widerspiegelt, das ist das Thema Rearchitect. Der bietet auf mehr oder minder komplexe Art eigentlich schon recht gute Kosteneinsparungen im Vergleich zu Rehost. Hierbei handelt es sich einfach um die Idee, dass ich während der Migration, also entweder vor oder nach der Migration, eben einen Teil meiner Applikation, entweder den App-Server oder den Datenbank-Server zum Beispiel bei unserem ERP-System so anpasse, so rearchitekte, dass ich ihn nicht mehr als Server selber betreiben muss, sondern dass ich ihn als Plattform-as-a-Service-Dienst nutzen kann. So könnte ich zum Beispiel anstelle eines SQL-Servers einfach eine gemanagte SQL-Datenbank von Microsoft Azure beziehen und habe dann eben genau das, was du gerade gesagt hast, nicht mehr. Ich muss mich eben nicht mehr um das Patching vom Betriebssystem beispielsweise kümmern. Ich habe einfach weniger, um das ich mich selber kümmern muss bei dieser Komponente. Und da ich letztendlich auf standardisierte Lösungen vom Hyperscaler zugreife, aber letztendlich an den Grundzügen meiner Applikation nichts verändere, ist der Aufwand meist auch gar nicht so groß und hier kann recht einfach eben durch den Konsum von so einem Plattformservice Aufwand im Betrieb eingespart werden. Natürlich habe ich etwas zusätzliche Komplexität und muss deswegen eben im Gegensatz zu der recht einfachen Lift- und Shift-Migration mich etwas damit auseinandersetzen, wie ich diesen Service für mich nutzen kann. Aber auch das ist natürlich noch nicht das Ende des Cloud-Stacks. Ich kann ja auch noch ein bisschen drastischer eingreifen, oder Alex?
Genau. Wenn wir es ganz drastisch machen wollen und sagen, hey, in Zukunft soll die Anwendung bitte Cloud-Native betrieben werden, dann kann ich natürlich auch einfach sagen, okay, die Applikation bietet mir vorher sowieso nicht alles, was ich damit machen will. Vielleicht entwickle ich die selber entsprechend komplett neu. Also auf gut Deutsch, ich reiße alles nieder und baue es neu auf einer grünen Wiese, in der ich die Applikation natürlich auf das anpassen kann, was ich brauche. Sie kann sie direkt Cloud-Native entwickeln. Das heißt, ich nutze auch entsprechend nur Plattform-Services von Microsoft Azure oder dem Hyperscaler und bekomme natürlich so im Betrieb später einen sehr geringen Aufwand. Ich bin hochflexibel, wenn ich mir bedenke, die Applikationsteile sind containerisiert beispielsweise, dann habe ich natürlich die Möglichkeiten, da die einzelnen Teile auszutauschen, zu aktualisieren und so weiter und bin dort eben sehr, sehr flexibel. Plus, es ist natürlich genau die passgenaue Lösung für mich, die ich brauche, die auch einfach genau zu mir passt. Der größte Nachteil dabei ist natürlich, ich habe natürlich jetzt nur noch neue Services. Das ist nichts mehr, wie On-Premise bisher verwendet wurde. Und der Migrationsaufwand ist natürlich extrem hoch, weil nicht nur die Daten natürlich rausmigriert werden müssen aus dem alten System in ein neues, sondern ich muss dieses neue System ja auch erstmal mitentwickeln. Das heißt, ich habe auch da entsprechend Kosten. Und ich habe natürlich auch eine sehr komplexe Infrastruktur im Endeffekt. Ich nutze nur noch Plattform-Services. Das bietet mir zwar später im Betrieb eine starke Erleichterung in der Migration und im Aufbau und so weiter. Es ist natürlich aber eine deutlich höhere Komplexität. Plus, nicht jeder hat vielleicht eine Softwareentwicklung im Unternehmen. Das heißt, gar nicht jeder kann diesen Weg auch in Gänze alleine gehen. Pirmin, gibt es da nicht noch was wir tun können, wo wir nicht so ganz so radikal sind, aber trotzdem irgendwo deutlich mehr einsparen können? Weil wenn wir es mal so sehen, jetzt sind wir in den Kosten für Betrieb und Aufwand für Betrieb zwar immer runtergekommen, aber der Aufwand und für Umsetzung und Kosten für Umsetzung sind zumindest jetzt im Moment schon noch enorm.
Genau, ja. Also wir können dann von Rebuild zu Replace kommen letztendlich als nächstes Jahr. Hier ist einfach die Idee, wie du gerade schon gesagt hast, nicht jeder hat ein ganzes Entwicklungsteam und man muss auch nicht immer das Rad neu erfinden. Wir können auch einfach mal ein bisschen auf Shoppingtour gehen und schauen, was gibt's denn vielleicht schon für ERP-Systeme, die Cloud-Native, die als Software-as-a-Service-Lösung vielleicht bereits angeboten werden. Wie kann ich die vielleicht für mich nutzen? Was ist da geeignet? Weil, wie du gerade gesagt hast, Alex, natürlich habe ich auch da hohe Kosten für die Umsetzung, wenn ich letztendlich meine On-Premise-Applikation nehmen würde und die einmal komplett in eine cloud-native Lösung shiften würde. Aber dafür kann ich natürlich auch letztendlich auf Anpassungen an eine Applikation verzichten und gleichzeitig auch sehr viel des Betriebs einfach an den Hersteller abgeben. Denn ich muss letztendlich schauen, wie kann ich diese Lösung für mich nutzen, muss vielleicht auch nicht nur technisch, sondern vielleicht Prozessthemen anpassen bei mir, um diese Applikation zu nutzen, habe aber natürlich nachher einfach eine standardisierte Applikation, die eben ja von vielen Firmen genutzt wird und somit eben natürlich auch wieder die Economies of Scale vom Hersteller genutzt werden können. Ich muss mich eben nicht um alles kümmern, ich brauche die Entwickler nicht alle selber, ich muss eben das Rad nicht selber erfinden. Also hier kann ich eben auf bereits bestehende Lösungen zurückgreifen, wenn ich bereit bin, natürlich auch so viel Verantwortung abzugeben. Denn natürlich muss man sich dann auch dem anpassen, was die Hersteller eben anbieten. Da können teilweise auch Kompromisse eben notwendig sein, da möglicherweise keine Sonderprogrammierung möglich sind, die bestimmte Dinge, die ich bisher genutzt habe, beinhalten würden. Und ich bin natürlich auch ein bisschen abhängig, sowohl von der Verfügbarkeit des Partners als auch natürlich vom Preismodell. Jetzt gibt's ja vielleicht noch ein bisschen eine Abwandlung von Replace, wo ich gerade beim Preis vielleicht nochmal ein bisschen sparen könnte oder bei der Umsetzung. Was wären denn das fünfte R, Alex?
Am Endeffekt, wir bleiben in der ähnlichen Liga. Wir nehmen aber nur den gleichen Hersteller wie bisher, indem wir Rebuy machen. Das heißt, wir machen ein Upgrade von der bisherigen Lösung, beispielsweise entweder auf eine Cloud-Native-Lösung oder vielleicht bietet es der Hersteller auch als SaaS-Lösung an. Auch hier habe ich dann eben genau die Vorteile, die ich bei Replace habe. Ja, der Entwicklungsaufwand fällt weg. Ich habe eine moderne Applikation und kann eben ja, mir Kosten im Betrieb nachher massiv einsparen. Hier ist meistens natürlich auch der Kostenblock für die Umsetzung und der Aufwand deutlich niedriger, weil die Hersteller dann normalerweise quasi Migrationsmodelle anbieten, wie ich dann von meiner alten Version auf die neue Version upgraden kann. Es ist natürlich dann deutlich einfacher, wie wenn ich die Daten quasi exportieren muss und bei einem anderen Hersteller vielleicht auch woanders wieder importieren muss. Das heißt, mit Rebuy kann ich hier natürlich nochmal diesen Skaleneffekt heben, dass ich mir eben nicht um neue Hersteller Gedanken machen muss und um neue Partner, sondern mein bestehendes Ökosystem vielleicht auch so weiterverwenden kann. Aber das sind jetzt ja schon auch sehr, sehr teilweise krasse Änderungen, die ich da vornehmen muss, Pirmin. Und irgendwie finde ich, für was produktionsnah ist, haben wir jetzt noch nicht so ganz eine Lösung gefunden, oder?
Ja, man muss sich natürlich, nachdem man diese fünf Wege beleuchtet hat, einfach genauer anschauen, macht es Sinn für meine Applikation, für mein ERP-System, auch wirklich einen dieser Wege zu gehen? Überwiegen die Vorteile, die Nachteile? Letztendlich gibt es nämlich auch noch einfach natürlich die Möglichkeit zu sagen, nein, ich nutze das sechste R, ich retaine. Ich bleibe bei meiner Applikation, ich betreibe die weiterhin, so wie sie aktuell eben existiert. Damit kommt natürlich dann entweder auch zum Beispiel eine weitere Erneuerung der Hardware oder eben alles, was zu dem Thema Maintenance gehört, das ich eh schon habe. Aber ich habe eben, nachdem ich diese 5 erst bislang beleuchtet habe, gemerkt, es ist weiterhin doch die beste Lösung für mich. Die Cloud bietet mir nicht den Mehrwert, in dem Fall, den ich bräuchte. Und somit wäre dann eben das sechste R, nämlich Retain, die beste Lösung für mich. Fallen natürlich auch keine weiteren Kosten an, was das Thema Umsetzung angeht, weil letztendlich bleibe ich ja bei meiner bestehenden Lösung, finde mich eben mit den Themen, die mich aktuell beschäftigen, ab, da sie eben die Nachteile nicht überwiegen im Vergleich zu den Nachteilen, die ich vielleicht hätte, wenn ich etwas an meiner Applikation ändern würde. Hab natürlich dadurch, wie bei allen On-Premise-Themen, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, einen recht hohen Administrationsaufwand und muss natürlich sehen, wie ich Themen wie Hochverfügbarkeit oder Georedundanzen abbilden kann bei mir im Rechenzentrum. Das wäre dann eben das sechste R, wo letztendlich eben dann dafür sorgt, dass ich sage, ich behalte meine Applikation bei mir. Für ein paar Fälle gibt es jetzt aber eben auch noch ein siebtes R, was interessant ist zu beleuchten und wofür es auf jeden Fall interessant ist, sich mal mit dem Modell zu beschäftigen. Was ist denn das siebte R, Alex?
Im siebten R warten wir nochmal radikal, weil das siebte R bedeutet Retire. Wir wollen also auch, wenn wir die Applikation uns anschauen, gibt es vielleicht Dinge, die wir gar nicht mehr brauchen. Als Beispiel: Wir können jetzt ja natürlich nicht unser komplettes ERP-System über den Haufen schmeißen, aber vielleicht haben wir eine nicht mehr verwendete Demo-Umgebung von dem ERP-System, das vielleicht auch eine alte Version ist, vom letzten Upgrade noch da, wo man geprüft hat, ob das so überhaupt funktioniert, wie man das Ganze machen will. Und es liegt halt noch rum, wird noch betrieben, weil sich bisher einfach noch keiner darum gekümmert hat, das Ganze zurückzubauen. Oder auch bei einer Applikation, die einfach keiner mehr weiß, ob die überhaupt noch im Einsatz ist. Hier bietet sich es eben durchaus an, sowas auch mit anzufassen und das dann eben auch konsequent zurückzubauen. Weil ich dadurch natürlich mir wiederum Betriebskosten einspare und vor allem auch on-premise Ressourcen wieder frei werden für neue Dinge. Aber klar, für alles kann ich das natürlich nicht machen.
Genau, das wäre jetzt auch noch meine Frage an dich. Jetzt haben wir ja ziemlich viel beschrieben, was man sich da anguckt. Das ist ja schon ein ziemlicher Aufwand. Und manche Rs sind da vielleicht auch wahrscheinlicher als andere. Also gerade wenn du das jetzt sagst, retire, ich will mein ERP-System ja nicht retiren. Macht es überhaupt Sinn, dass ich mir wirklich diesen ganzen Aufwand mache, das durchzuexerzieren, meine Applikation zu nehmen und diese ganzen Wege zu beleuchten?
Naja, also du sagst es ja, der Aufwand ist natürlich für eine Applikation gesehen schon hoch. Ganz wichtig ist bei diesem Modell aber eben, sich nicht auf eine Applikation zu versteifen. Wenn wir das Ganze nämlich ganzheitlicher sehen, können wir überhaupt erst richtig die Skaleneffekte heben. Also dieses 7R-Modell ist nichts, was ich jetzt sage, hey, ich habe hier einen Schmerz mit einer Applikation, deshalb gucke ich mir diese eine Applikation an, sondern ich sollte mir immer alle Applikationen angucken. Also wenn ich sage, okay, ich habe Interesse daran, meine Umgebung zu erneuern, vielleicht auch Cloud-Themen abzubilden, Skaleneffekte nutzen zu können, dann macht es eben durchaus Sinn, für die komplette Infrastruktur dieses Assessment zu machen, um sich anzuschauen, welche Applikationen kann ich denn wie am sinnvollsten betreiben und wo auch entsprechend dann Kosten einsparen. Weil klar, für eine Applikation allein macht es nicht unbedingt den großen Batzen aus, aber wenn ich mir generell überlege, wie ich das Ganze tun kann, dann kann ich natürlich die großen Skaleneffekte heben, weil nur dann kann ich vielleicht auch, wenn ich viel von On-Premise weghole oder erneuere, auch mir unter Umständen natürlich wieder beim nächsten Hardware-Invest auch da nochmal Geld sparen. Also generell, ganz wichtig, schaut euch alles damit an.
Genau, und gerade bei dieser ganzheitlichen Betrachtung, bei den Überlegungen, wie begehe ich jetzt meine Cloud-Journey, welche Applikationen könnte man wie migrieren, da schauen wir uns das gerne mit Ihnen an. Wir sind zertifizierter Microsoft CSP-Partner, haben hier eben das zertifizierte Know-how im Team und helfen gern bei der Umsetzung mit Best Practices und unseren Erfahrungen und unterstützen auch gern bei der Optimierung eben von Cloud-Umgebungen. Denn man kann diese 7Rs auch nicht als mutually exclusive sehen, sondern letztendlich kann ich mich auch von links langsam nach rechts im Stack weiter nach oben bewegen und eben Stück für Stück meine Applikation modernisieren. Und ganz wichtig ist hierbei natürlich auch, dass wir als AU, als IT-Infrastrukturdienstleister, uns nicht als Cloud-Only-Systemhaus sehen, sondern wir sehen eben Cloud als einen Teil einer ganzheitlichen Lösung, weshalb wir mit Ihnen natürlich gerne alle 7Rs beleuchten. Und wenn eben das Retain die beste Option ist, dann setzen wir auch das Retain weiterhin natürlich gerne mit Ihnen um. Dabei unterstützt werden wir aus unserem AU-Partner-Ökosystem. Hier ziehen wir einfach gerne für verschiedene Themen auch Know-how hinzu, wo unser Know-how vielleicht aufhört, damit wir Ihnen eben wirklich ganzheitlich die Cloud-Journey anbieten, beziehungsweise Sie bei Ihrer Cloud-Journey unterstützen können. Aber bevor ich mir die Gedanken mache, wie ich eine Applikation in die Cloud bringe, beziehungsweise überhaupt sich Gedanken dazu machen, in die Cloud zu migrieren, da muss man sich ja noch so ein paar Gedanken machen, die vielleicht ein bisschen allgemeiner drum gehen, wie ich die Cloud bei mir im Unternehmen etabliere. Und auch dafür haben wir doch die passende Lösung, oder?
Genau. Prinzipiell, natürlich kann ich in der Cloud sofort loslegen. Ich hole mir eine Subscription bei Microsoft und deploy meine ersten Services. Allerdings es ist eine Public Cloud, das heißt von außen zugreifbar erstmal für jeden. Und wie ich denn Themen wie Sicherheit oder Compliance umsetzen kann, das steht dann auf einem anderen Blatt Papier. Auf gut Deutsch, wir sollten uns, bevor wir in die Cloud migrieren, dringend um das Thema Governance Gedanken machen. Auch wenn Governance vielleicht für den einen oder anderen am Anfang eher als eine Last klingt oder zu organisatorisch, als dass es mich interessiert, die Governance ist ja nicht nur organisatorisch, sondern es gibt auch einen technischen Teil dabei, wo wir einfach Rahmenbedingungen festlegen, wie denn die Cloud genutzt werden soll, was von der Cloud genutzt werden soll, in welchem Maße. Und so wir quasi überhaupt erst auch für die Journey wirklich gut gerüstet sind, weil wir eben wissen, was wir wollen, wo wir hin wollen und wie wir dann die einzelnen Migrationswege umsetzen können auf Basis von dem, was wir denn überhaupt als Ziel haben.
Also auch hier eine Möglichkeit, wo Sie AU gerne auf Ihrem Weg in die Cloud unterstützt. Ja, vielen Dank, Alex. Ich hoffe, wir konnten Ihnen so ein bisschen den Überblick geben, wie Sie möglicherweise Lift and Shift für sich optimal nutzen können, beziehungsweise auch darüber hinaus eben Ihre Applikationen möglichst effizient in die Cloud bekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie jederzeit gerne auf Ihren AU-Ansprechpartner oder auf Alex oder mich mit Ihren Fragen zu dem Thema zu. Wir freuen uns.
Dankeschön.
Danke euch, Pirmin und Alex, und bis bald.
Das war der AU TechPod. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Wir hören uns im nächsten AU TechPod.